beschreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
Und ich bin Idroma Mangold.
Und ich bin Nina Power.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der sogenannten Gegenwart. Heute hören Sie eine Folge, die von einem zarten Trauerflor umwebt ist. Es gibt von Goethe das schöne Gedicht Willkommen und Abschied. Heute ist ein kleiner Abschied, mit dem wir uns aber nur umso herzlicher vorbereiten auf ein Willkommen. Nina wird für eine kurze Zeit nicht mit von der Partie sein. Ich bin ein totaler Gewohnheits- und Ritualmensch und ich liebe Traditionen und gewöhne mich auch wahnsinnig schnell daran. Deswegen fühle ich heute meine Seele zerrissen. Nina, warum verlässt du uns?
Ach, Idroma, das hast du so schön gesagt. Ich verlasse euch nicht. Ich mache eine kleine Pause und zwar eine Babypause. Ich krieg mal wieder ein Kind. Es war schon fast ein bisschen heikel, heute den Termin auszumachen, weil es theoretisch schon losgehen könnte. Es bleibt aber alles ruhig und jetzt freue ich mich umso mehr auf eine letzte Folge vor einer kurzen Pause mit dir.
Genau, und wir zählen auf deinen Nachkömmling, sagt man so, dass der so ein richtig unkompliziertes Kind wird, das ständig Mittagsschlaf macht, während wir den nächsten Podcast aufnehmen, sodass du völlig unbesorgt und ungestört
genau.
Vom Mikrofon sehr bald wieder sitzen
Daumen
kannst.
Daumen drücken bitte alle da draußen. Genau, und wir haben uns nochmal ein angemessen ausuferndes, großes, schönes Thema ausgesucht heute, was ich nur so vage anreißen kann als die Suche nach dem Lebenssinn, neue Therapieform, der Wunsch klarzukommen in diesem Leben, in unserer Gegenwart.
Genau, all die Fragen, die einem immer auch so ein bisschen peinlich sind. Interessanterweise, darüber kommen wir nachher noch genauer hin, interessanterweise, je jünger man ist, desto peinlicher sind einem diese Lebenssinnfragen. Je älter man wird, desto mehr ergibt man sich in sein Schicksal, dass es ohne sie nicht geht. Insofern, dieser Podcast an alle, die wie wir umherirren in diesem Leben und offen sind für jede kleine Offenbarung am Wegesrand, haben wir die heutige Folge der sogenannten Gegenwart vorbereitet.
Genau, wir haben es jetzt mal grob Therapiegesellschaft genannt, aber ein bisschen ironisch durchaus, weil man ja irgendwie seit Ewigkeiten sagt oder seit Epochen, wir leben in der Therapiegesellschaft. Wir wollen so ein bisschen uns fragen, was heißt das heute? Also welche Form von Therapie?
Das war nur ein Arbeitstitel, Therapiegesellschaft.
Ja,
und Arbeitstitel meinen, das darf man nicht öffentlich sagen, weil sonst sagen die wollen immer am Puls der Gegenwart sein und dann gebrauchen sie einen Begriff, den es seit 40 Jahren
Deswegen
gibt.
ironisch. Man würde sagen gähn beim Gegenwartscheck, genau. Auf den ich jetzt subtil hinleite, Idroma. Sag kurz, was unser Gegenwartscheck ist und dann fangen wir an.
Der Gegenwartscheck ist ein knapper, schneller Schlagabtausch in wettbewerblicher Form. Jeder schlägt ein Phänomen, ein Begriff, eine Sache, ein Ding, eine Beobachtung vor, die er gerade gemacht hat und von der er meint, die sei was ganz Heißes, was ganz Neues, also tot volle Gegenwart. Und dann darf der andere den Punkt gewähren, wenn er auch sagt, ach stimmt, ah ja, seit 3 Wochen gibt es das Phänomen. Oder er sagt, oh Mann, du bist ja völlig hinten dran. Das Phänomen hat ja einen Bart, die Leute reden so schon seit 3 Jahren. Dir wird der Punkt verweigert, was immer sehr schmerzhaft ist.
Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit, Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen, der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de/was-wir-lesen.
Fang mal an, Nina.
Soll ich anfangen? Okay.
Ja.
Okay, das obligatorische Corona-Ding. Es ist ganz simpel, aber es stimmt halt einfach. Spazieren gehen. Weil tatsächlich sich wirklich, finde ich, im Vergleich zum ersten Lockdown, man sich einfach, also das kam von einem Tweet vorgestern. Ich habe die ganze Zeit, brauchte ich noch einen Gegenwartscheck-Vorschlag. Und dann kam ein Tweet, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, und da schrieb jemand so leicht ermattet, heute mal wieder erstmal eine Runde spazieren gehen, dann noch ein Spaziergedate und heute Abend nochmal spazieren gehen. Und es war so, ja, was soll man auch anderes machen? Im Frühjahr, im ersten Lockdown, kam ja gerade so die Kirschblüte und es wurde alles hell und man ist so, hat ja eher so das Joggen angefangen und sich auch mit niemandem getroffen. Und jetzt will man sich ja irgendwie trotzdem mit Leuten treffen, obwohl man es nicht sollte und nicht will auch eigentlich. Aber dann, und es ist auch professioneller geworden, also Hebammen, Therapeuten, Therapeutinnen, alles ist so, lass spazieren gehen. Also spazieren gehen und zoomen ist so, und es ist einfach schweinekalt draußen, muss man sagen. Deswegen ist es halt auch so, Joggen nicht mehr für alle so das Richtige. Insofern simpel, aber gegenwärtig. Ja,
ich würde auch sagen, sehr simpel, aber nach den Statuten ein astreiner Punkt. Es stimmt, es geht mir auch so. Die Spazierverabredungen nehmen zu. Und es geht ja auch nicht darum, um Originalität, sondern einfach nur, dass man tatsächlich die Gegenwart am Wickel hat. Mein nächstes Phänomen ist auch fällt in die gleiche Kategorie, fällt ins gleiche Genre, ist auch ein Corona-Phänomen. Und zwar, es ist eine Erfahrung, würde ich sagen, eine Erfahrung, die man auch schon natürlich im ersten Lockdown gemacht hat, aber sie ist mir eigentlich jetzt erst im zweiten klar geworden, als ich merkte, dass ich unter einem Mangel leide, nämlich nur noch reden mit Menschen, die man schon kennt. Denn es ist ja nicht so, als würde alles Sozialleben absterben und man sei völlig vereinsamt, aber man trifft natürlich immer nur Leute, weil es darf ja immer nur ein Haushalt zum anderen Haushalt, also lädt man Freunde ein. Freunde sind Menschen, die man schon kennt. Wogegen nichts zu sagen ist. Es ist tröstet die Seele und es ist schön, in der Gemeinschaft guter alter Freunde zu sein. Aber das Leben besteht in der Regel doch eigentlich auch, oder der Reiz des Lebens besteht eigentlich auch daraus, dass man manchmal mit Leuten spricht, die man noch nicht kennt. Und da entstehen ja überhaupt erst so die Irritationen, die Flirts, die Anregungen, die Stimulationen, die Abwehrreaktionen, also alles das, was man mit das große Stichwort Lebendigkeit subsumieren könnte. Wie auf einer Party, wo man denkt, was ist denn das für eine Gurke? Wie labert der denn rum? Und zwei Bier später denkt man sich, ach, eigentlich ganz originell. Stimmt, so sieht der, das ist seine Art Humor. Ah ja, und am nächsten Tag redet man dann nochmal mit den anderen, mit denen man zusammen auf derselben Party war, über genau diese Leute, die man vorher nicht kannte, was man von denen hält. Wie ist denn dein Eindruck gewesen? Was für ein Bild hast du denn? Und dieses Moment einfach, dass sich der eigene Horizont erweitert, indem man mal wieder mit neuen Leuten spricht, der fehlt mir total.
Ja, also ich gebe dir den Punkt, ich finde vor allem, also die Sehnsucht danach, genau, also dass man halt, weil man tut es ja schon noch, wenn man mit jemandem an der Kasse spricht, mit der Apothekerin oder so weiter, mit irgendwelchen, ja halt manchmal doch, mit irgendwelchen Passanten, und ich finde auch, dass die, also ich merke dann, dass ich mich darauf so stürze.
Ja,
und dann so ein bisschen so überschwänglich nett bin, oder natürlich, es gibt ja auch das Gegenteil, dass es schon so ein bisschen rauer ist oder man dieses ganze, irgendwem hängt die Maske am Kinn und soll ich den jetzt ansprechen oder so. Also dieses, es ist auf jeden Fall irgendwie ein sehr viel aufgeladeneres Aneinander, kurze Kontakte mit Unbekannten sind auf jeden Fall irgendwie sehr viel intensiver geworden. Ja. Also ja. Punkt geschenkt, Ijoma. Ich bin wieder dran, ne?
Mhm.
Irgendwie fiel mir dieses Mal nicht so viele Begriffe ein oder sowas, obwohl ich es gern gehabt hätte. Ich habe ein neues Phänomen, was zumindest zwei Leute, eigentlich schlage ich immer Dinge vor, wenn es drei haben, aber vielleicht kannst du mich bestätigen.
Man sagt doch immer, zwei Sachen machen schon einen Trend aus.
Ist das so? Bei mir, ich habe immer so ein Backup.
Im Journalismus sagen wir das.
Ja, also und zwar ein Auto-Abo, also dass man sozusagen das durchrechnet, also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, vielleicht jetzt nicht mal zur Abwechslung nicht so viel mit Corona, außer dass, naja doch, vielleicht ein bisschen, dass man eher wieder ein Auto haben möchte, wenn man ehrlich ist. Und dann das besonders auf die zutrifft, die noch so eine alte Verbrennungsgurke vielleicht hatten und die ist kaputt gegangen. Oder man möchte sich zumindest irgendwie nicht mehr so einen alten Gebrauchtwagen anlachen. E-Auto ist man aber irgendwie noch skeptisch oder zu teuer oder irgendwie ist noch nicht so weit. Was macht man? Dieses Sharing-Modell ist irgendwie auch nicht so. Und dann habe ich so Leute in meinem Umfeld, die rechnen sich dann so aus und sagen, naja, das ist irgendwie, wenn ich mir das ausrechne, dann mache ich mir für 3 Monate jetzt, hole ich mir einen Mietwagen. Und das ist dann das Auto-Abo. Und damit,
Nina,
sind sie glücklich.
Du weißt nicht, was du angerichtet hast. Es ist im Moment sehr gefährlich. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Gegenwartscheck ist ja unvorbereitet. Wir wollen den anderen ja immer überraschen. Deswegen konnte Nina nicht ahnen, dass sie damit das Thema anspricht, über das ich jetzt stundenlang reden könnte.
Du rechnest die ganze Zeit.
Ich rechne die ganze Zeit, weil ich nämlich einen Autounfall hatte vor 3 Wochen und das erste Auto meines Lebens, das ich überhaupt erst im Januar gekauft hatte, einen alten Polo, der war schrottreif danach. Nicht meine Schuld, sondern dieses Unfallgegners. So, aber das ändert nichts daran, dass ich jetzt ein neues Auto brauche. Und seither bin ich genau mit diesen Fragen immer zu beschäftigt. Und das Spannende ist, man muss alles durchrechnen. Mieten, leasen, gebraucht kaufen, neu kaufen. Und das Tolle ist, es kann auch gar nicht anders sein. Wenn man alles richtig durchrechnet, sind zwischen allen Möglichkeiten stehen immer zu Gleichheitszeichen, weil es logischerweise alles immer aufs Gleiche hinausläuft. Die Dinge haben einen Wert und der wird nur in unterschiedliche Zahlungsformen gewickelt. Also selbstverständlich ist ein Auto, das man least, genauso teuer wie ein Neuwagen, den man kauft. nur in eine andere Zahlungsform runtergebrochen. Und selbstverständlich ist der Gebrauchtwagen genauso teuer wie der Leasingwagen, nämlich von dem Wert, den er in dem Moment hat. Das heißt, wenn man lange genug gerechnet hat, kommt man zu dem erlösenden Gefühl, es ist völlig wurscht, für welche Option man sich entscheidet. Keine hat einen finanziellen Nachteil.
Okay, also jedenfalls scheint es mir, damit können viele im Moment am besten leben. Also nicht so das Alte, das Neue, sondern so, okay, damit, also so ein Interims, ich miete mir das einfach mal für 12 Wochen und dann sehe ich weiter. So.
Aus meiner extremen Praxisnähe heraus, Nina, kann ich jetzt natürlich noch eine Erklärung geben, warum das Mieten ein bisschen gerade die Nase vorne hat. Durch Corona sind die Kfz-Zulassungsstellen nicht mehr gut besetzt. Das heißt zum Beispiel in Berlin braucht man mindestens 4 Wochen, um einen Wagen angemeldet zu kriegen. Die Anmeldung, wenn man es dringend braucht, kann man nur umgehen, indem man ein Auto mietet.
Also Auto-Abo-Leute da draußen, alles richtig gemacht.
Und du kriegst den Punkt.
Dankeschön.
Mein Lieblingspunkt an dich.
Was hast du noch?
Ich habe jetzt, dann wähle ich jetzt mal so einen Begriff. Weil du sagst, du hast jetzt kein Jahr, der Gamechanger. Überall taucht er auf. Alles, was man macht, muss mindestens ein Gamechanger sein, sonst ist es konventionell langweilig und zum Einschlafen. Die Wirtschaft sucht nach dem Gamechanger. Jeder Gedanke sollte ein Gamechanger sein. Keiner will mehr nach Spielregeln spielen, sondern die Spiele sollen sofort neu erfunden werden. Irgendwie scheint die Stimmung auf Innovation zu stehen, aber es ist natürlich auch einfach eine Phrase.
Finde ich gerade noch okay. Ist aber schon so ein bisschen, ich habe heute war so ein Tag im Supermarkt mit so, wo es nur so Bananen mit schon so braunen Stellen gab, habe ich noch mitgenommen. so eine Art von Punkt kriegst du jetzt von mir. Also stimmt,
Nina,
das ist gerade auf dem Peak.
Ich triumphiere, so. Ich war vollkommen überzeugt, dass du den mir nicht geben würdest.
Ja, ich
bin mich heute selber auch nicht so über. Der Game Changer finde ich eigentlich auch schon zu lange im Spiel, ich hatte nur nichts anderes. Aber jetzt ist es zu spät, du hast den Punkt vergeben.
Eine reine Matschbanane, die du von mir hier kriegst durch die Kamera und ich habe heute die sogenannten Spendierhosen an und melde mich jetzt mit meinem letzten Punkt, den du eigentlich nicht ablehnen kannst, weil er von, ich glaube sogar einem Hörer und Hörerinnenpaar kommt, die uns geschrieben haben und ich fand das so schön, es ist jetzt auch nicht der neueste heiße Scheiß, aber es ist andauernde Gegenwart und zwar, dass man sich, und es ist so eine schöne Beobachtung, dass man sich in der Emoji-Kommunikation an das Gegenüber anpasst. Das heißt, wenn ich, also es gibt ja Leute, die machen immer noch so 90er Jahre Doppelpunkt und Klammer zu als Smiley, dann gibt es so die WhatsApp-Standard-Leute, die irgendwie, und dann gibt es aber auch so Menschen, also ich finde vor allem meine Beobachtung ist, dass das vor allem ältere Menschen sind bei WhatsApp, die so ganz viele Emojis dann machen, also so dann nicht ein Smiley, sondern 5 und dann mache ich das auch, also so, weil ich höflich sein will und weil ich so denke, ah ja, okay, so machst du das scheinbar und wo es mir besonders auffiel, war auch, eine Bekannte, die nimmt dann immer dieses Katzen-Smileys, obwohl es nicht thematisch um Katzen geht, aber das ist so ihr Standard. Ding. Aha. Und dann habe ich selber, obwohl ich das noch nie benutzt habe, außer wenn es um eine Katze ging, habe ich da auch so eine komische Katze gemacht und dachte, warum machst du jetzt so eine komische
Bist
Katze?
Bist du ein Chamäleon?
Scheinbar. Also jedenfalls bin ich, genau, das wäre jetzt nochmal, wenn man vertieft reingeht, wer setzt das und wer passt sich an oder wie? Also zumindest findet man dann eine gemeinsame Emoji-Sprache und es gibt ja auch so Leute, so Puristen, die das gar nicht machen und dann würde man das, fühlt man sich so ein bisschen peinlich berührt, wenn man dann so jemand ist, der so ein Smiley noch hinterher macht, dann lösche ich den lieber mal so weg. Dann.
Ah ja, ich glaube dir, dass es das Phänomen gibt. Das ist natürlich eines, das jetzt nicht irgendwie besonders aktuell ist, weil wir arbeiten mit den Emojis schon sehr lange. Ich bin ein großer Emoji-Fan, auch wenn ich sie nicht so toll beherrsche. Ich habe Freunde, die können wirklich ganze Epen nur in Emojis erzählen. Also es ist wirklich, also in einer WhatsApp-Gruppe, wo geklärt wird, ob man am Abend erst essen geht, dann tanzen geht und so weiter. Also, und das kannst du alles mit dem reichen instrumentalen Ausdruck. Das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Ich selber glaube, ticke anders. Bei mir ist eher so, wenn ich jemanden schreibe, von dem ich weiß, dass er das für infantil hält und für eine Verhunzung des Kommunikationsgebrauchs mit Emojis zu arbeiten, dann donner ich den richtig zu mit denen.
Okay.
Aber du kriegst den Punkt, das stimmt. Das ist eine
Guck
schöne
mal, wie harmonisch.
Es sind ja auch unsere Zuhörer, die den Punkt in Wahrheit kassieren.
Genau, genau. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Hast du jetzt noch einen oder nicht?
Ich habe noch einen.
Ah ja, bitteschön.
Genau. Und zwar, also ich muss mich jetzt sehr präzise ausdrücken, damit dir klar ist, was daran das Neue ist.
Okay.
Es geht mir nicht generell um die Übersetzung von Anglizismen ins Deutsche. Das ist ein altes Phänomen, dass wir sagen, das macht Sinn.
Ja.
Das neue Phänomen, das ich vorstellen will, lautet, Anglizismen so ins Deutsche zu übersetzen, dass sie im Deutschen extrem ungrammatisch klingen, sodass vollständig klar ist, dass sie quasi parfumsmäßig aus dem Englischen ins Deutsche gebracht worden sind und genau dadurch ihren Hipness-Wert erreichen. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist ein Zitat, ein sogenannter Blurb, den Christian Ulmen für den neuen Roman des Journalisten Timon Kalleiter, ein ganz toller Journalist, ich lese den immer sehr, sehr gerne bei der FAS, und von dem kommt ein Roman raus und Christian Ulmen sagt darüber, als Blurb, also als Werbespruch hinten drauf, ich kann Timon Kalleiter fühlen. Mhm. I can feel you. Wir kennen alle I can feel you. Das ist ja jetzt nicht einfach nur, dass er es ins Deutsche übersetzen will, sondern er will, dass dieser brutale Übersetzungsakt, der zu so einem unagrammatischen Kar noch mit im Raum halt. Das macht,
du meinst, sonst, wenn man sagt, ich fühle dich, ne? Das wäre ja auch, also, hast du noch ein anderes Beispiel? Frage ich streng?
Leider nicht.
Ja, abwarten.
Das ist so heiß aktuell, das Phänomen, dass es halt erst ein Beispiel dafür gibt.
Ja, ja, okay, gut. Die Banane ist noch grün. Lass noch mal abwarten, okay? Okay, Ijoma. Wir kommen jetzt schon zu unserem großen Thema, finde ich. Und vielleicht kann man einmal sagen, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Und zwar war es auch wieder ein Hörer, der zuerst vorgeschlagen hat, dass wir mal was über Goop machen. Wir, also das mit dem falsch aussprechen oder Schwierigkeiten beim Aussprechen haben, könnte uns heute noch öfter passieren. Wir müssen zwei schwierige Dinge ständig aussprechen jetzt die nächsten Minuten. Und zwar zum einen, vor allem Ijoma, Ayahuasca. Kommen wir gleich zu. Und Gwyneth Paltrow. Also, wir versuchen es jedenfalls. Also, Goop hat dieser Hörer vorgeschlagen.
Es gibt ja einen Twitter-Account, der alle falsch ausgesprochenen englischen Namen und Begriffe von uns protokolliert. Also, der könnte heute stark wachsen.
Bring bitte Lars in den nächsten Monaten doch nochmal dazu, Ennui auszusprechen auf Französisch, weil das ist wirklich, das war das Schönste. Eher so texanisch. Sorry, Lars, liebe Grüße. Also jedenfalls hat der Hörer uns Goop vorgeschlagen, dieses Lifestyle-Unternehmen der Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Und dazu gab es, hatte ich mal was ganz Kleines geschrieben bei uns in der Zeitung zu der dazugehörigen Netflix-Serie The Goop Lab. Und da hatte ich das Gefühl, das haben wir noch nicht breit genug ausgetreten. Also es geht heute nicht darum, dass wir diese Serie jetzt als neu entdecken, aber sie scheint uns doch symptomatisch zu sein. Dann habe ich das Ijoma vorgeschlagen oder mit ihm darüber geplaudert und dann kamen wir zu diesem größeren Therapiethema.
Ja. So.
Und natürlich wollen wir jetzt, also müssen wir eigentlich nicht sagen, wir sind keine klinischen Psychotherapeutinnen und Therapeuten und erkennen uns sozusagen da im richtigen Betrieb nicht aus, aber es geht schon so ein bisschen auch um die zeitgeistlichen Moden oder wie spricht man über Therapie, Lebenssinn, wo sucht man das? Sucht man das eher im Körper oder im Sprechen? Was für Therapieformen gibt es? Und das schien uns ein großes, schönes Thema zu sein.
Genau, aber eben als Beobachtung des Diskurses, weil zur Sache haben wir jetzt leider keine echten Offenbarungen anzubieten, auch wenn es bestimmt eine gewisse Faszination für das eine oder andere gibt, für das eine oder andere auch eine gewisse Abstoßung. Aber es ist schon so, dass sich an der Art, wie eine Gesellschaft sich selbst als eine zu heilende betrachtet, sehr, sehr viel ablesen lässt über ihre Selbstbeschreibung. Und das Wort heilen ist ja sowieso im Moment auch ein absolutes Hype-Wort. Ganz Amerika spricht ja nur noch davon, also das ist ja der Slogan von Joe Biden, der will mit seiner Präsidentschaft Amerika heilen, aber stimmt, Amerikaner sprechen sowieso ständig davon, to heal the society oder die Menschen. Bei Achille Mbembe, dem kamerunischen Philosophen, der hatte bei uns im Mai im Feuilleton einen großen Text mit der Überschrift Die Welt reparieren. Das ist zwar ein etwas mechanischerer Ausdruck, aber diese Vorstellung, dass gewissermaßen alles aus dem Lot ist, dass wir verkehrt leben und dass wir nicht so sehr Lösungen brauchen, die Politik spricht immer von Lösungen, die dann zu delivern seien, nein, sondern dass wir geheilt werden müssen, dass wir uns sehnen nach Healing. Das ist, glaube ich,
große, es hat ja auch was Überwältigendes, ne? Also ja, das, also da habe ich, stimmt, also wo du es jetzt sagst, mit dem Heilen im Politischen, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, das ist sehr interessant. Wo das sehr auffällig ist und deswegen, glaube ich, ist diese Serie so interessant, also vielleicht kann man ja noch einmal was über Goop selber sagen von Gwyneth.
Oh ja, stell uns mal dieses Unternehmen vor. Vor allem, du hast hier auf unseren Notizen so wahnsinnige geile Serie, so eine Reihe aufgemacht, was die alles herstellen. Und die Zusammenstellung dieser Produkte ist alleine schon Musik in meinen Ohren.
Das ist einfach mal so reingeballert. Also das Unternehmen gibt es seit 2008. Das gehört der Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow, 48. Und es ist ein Lifestyle-Imperium, kann man sagen, mit der Zentrale in Santa Monica in Kalifornien. Und es nennt sich im Modern Lifestyle Brand. Es gibt im Online-Shop, genau, gibt es Vibratoren, Pullis, Pastamaschinen, Mixer zum Smoothies machen, Kissen für einen entspannten Nacken, Sport-BHs, Teekannen. Und es gibt halt viel so Pastell.
Ganz kurz, weil diese Reihe so toll ist. Also, man fängt doch schon an, so über Kombinationen nachzudenken. Zum Beispiel, wenn man den Vibrator benutzt, wäre es sehr gut, gleichzeitig ein Kissen für den entspannten Nacken zu haben.
Und den Sport-BH, ja. Also es ist alles so sehr pastellig gehalten und mich hat das ein bisschen an wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzen sollte, an Till Schweiger, der hat doch auch so einen Shop, wo man so Leinenpullis kaufen kann und cozy Pantoffeln.
Ich kenne nur dieses sehr mittelmäßige Restaurant in Hamburg von ihm.
Ja, da genau, also so, egal. Man kann noch sagen, zu Goop, woher man das noch kennen kann, ist Anfang des Jahres ist es verhaltensauffällig geworden durch die sogenannte Vagina Candle oder jetzt gibt es auch noch eine Orgasm Candle, je schlappe $76 pro Stück, war ein PR-Gag, also das ist dann so eine, was
Warum
weiß ich,
heißt
so eine,
die so?
Ja, ich glaube, sie hat dann irgendwie, die Gwyneth Paltrow hat dann irgendwie an irgendwas mal gerochen, da ging es um irgendwelche Kombinationen von Gerüchen und dann hat sie das als Witz gesagt, so dass das riecht wie.
Ja. Wie ihre Vagina.
Ja. Irgendwie so. Also jedenfalls war das, glaube ich,
ein Witz. Aber nicht, dass man die einsetzt, während man den Vibrator benutzt.
Nee. Das ist einfach, glaube ich, nur ein Name. Und dann kam das Orgasm-Ding und dann, keine Ahnung, das war halt echt so eine Meldung. So. Und generell.
Hast du das gründlich nachgeschaut? Mir leuchtet, ich glaube schon, also es wäre doch einleuchtend, dass eine Kerze, die Vagina-Kerze heißt, während des Geschlechtsakts angezündet werden soll, weil sie...
Ja gut, das kann sein, aber also es hat jedenfalls keinen technischen... Du meinst, dass das dann irgendwie alles schöner wird?
Als Verführungstool.
Ja, okay, also...
Das Blöde ist natürlich nur, wenn du jemanden einlädst, der kommt in deine Wohnung zum Abendessen und kennt das Produkt und während er eintritt, zündest du diese Kerze an, dann weiß der Gast, der sofort... Hm. Ach, darauf soll es hinauslaufen. Das könnte dann kontraproduktiv sein.
So die Moschus-Candle in egal. Also kann man nochmal nachrecherchieren? Ich kann das nochmal nachrecherchieren und in die Shownotes nach einem
Nina,
Absatz
ich habe das Gefühl, dass mein Detailinteresse für diese Dinge von dir zurückgedrängt wird.
Und Gwyneth Paltrow generell redet ja freimütig über Sex und gutes Leben. Und sie ist auch noch bekannt geworden durch ihre Trennung zu ihrem Ex-Mann, dem Sänger von Coldplay, hat sie den Begriff Conscious Uncoupling geprägt auch. Also,
ach, den hat sie selber geprägt?
Auch da kann ich das nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nur, dass sie auch damit so in den Schlagzeilen war, dass sie so gesagt hat, das ist alles so smooth und bewusst und das sollte mal jeder so machen. So. Also so viel zu diesem Unternehmen selber. Man sieht in dieser Netflix-Doku oder Doku-Serie, die hat 5 Folgen und da sieht man nun Gwyneth Paltrow selber, wie sie strahlend, leuchtend und gesund und ja, einfach perfekt da in Kalifornien rumsitzt mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die probieren dann im Selbstversuch, so wechselnd je nach Folge und Therapieform, recht extreme Therapien aus, die jenseits der Schulmedizin stattfinden. Also der Duktus ist immer so ein bisschen, wir haben alles probiert und jetzt gibt es aber noch diese andere Heilungsmethode. Es geht tatsächlich auch immer um Heilen und dann schmeißen die zum Beispiel eine Folge lang, schmeißen die alle, fahren die nach Jamaika und schmeißen halluzinogene Pilze ein unter Therapeutenaufsicht. Dann gibt es einen Trainer, der Wim Hof, so ein bärtiger Typ mit so langen Haaren und der zeigt uns, wie man im Lake Tahoe bei 7 Grad Eisbaden geht und einen das sozusagen als Erweckungsheilungserlebnis geistig und körperlich für immer gesund macht. Dann gibt es eine Orgasmustrainerin. Dann werden verschiedene Ernährungsmethoden ausprobiert, um das biologische Alter runterzusetzen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt
das
so eine
chronologische Alter und das biologische Alter. Und je gesünder man lebt, desto niedriger ist das biologische Alter verglichen mit dem chronologischen. Und dann machen sie in dieser Serie verschiedene, die Mitarbeiter machen je verschiedene Diäten und überprüfen dann danach das neue biologische Alter. Und bei der einen, ich glaube, bei Paltrow selber, der ist es gelungen, ihr biologisches Alter, das sowieso 1,5 Jahre unter ihrem chronologischen so ungefähr lag, nochmal um 1 Jahr zu senken. Während die angenehmste Diät, nämlich, ich glaube, die war vegan-peskatorisch, wie sagt man im Deutschen, Fisch und Gemüse. Also die Paltrow hatte die brutalste, die durfte nur aus Tüten so bestimmtes Zeug 5 Tage. Hat auch wirklich sehr gelitten und wurde auch, wie sie sagte, hangry, also vor Hunger zornig. Und eine Mitarbeiterin hatte die angenehmste, eben die vegan-peskatorische. Und da war allerdings dann der Effekt auch, die hat halt ihr biologisches Alter auch nur um 2 Monate dadurch gesenkt.
Ja.
Also ohne Leiden, no pain, no gain.
Ja, also man sieht es genau, es geht um Leiden und aber auch um so extreme Erfahrungen. Dann gibt es irgendwie so eine Energiefeldmassage am Ende, wo die Leute so, wo so ein Typ die massiert und die zucken und die Körper springen so in die Höhe wie bei so einem Exorzismus. Also es hat alles so was leicht magisch Extremes und.
Nein, finde ich nicht. Und zwar, das muss ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, ein subjektives Geschmacksurteil. Diese Serie kann Hate Crimes hervorrufen. Und zwar warum? Weil es in Wahrheit alles überhaupt gar nicht magisch ist, auch gar nicht durchgeknallt, sondern jetzt erinnert es mich nämlich gerade an Leif Rand. In Leif Rands Roman, über den wir hier auch mal gesprochen haben, wird der Drogenkonsum immer genau kontrolliert eingesetzt.
Mhm.
Und genau das ist auch das Prinzip von Goop. Kontrollierter Kontrollverlust. Wenn die nach Jamaika gehen und sich die Pilze reinschmeißen, sind zwei Therapeuten dabei, dann soll das zwar schon irgendwie, soll man in eine andere Dimension vorkommen, aber selbstverständlich unter genauester Beobachtung und zwar auch mit dem Ziel, mehr über die Funktionsweise des eigenen Körpers, des eigenen Geistes zu verstehen, und das wird immer wieder gesagt, to be more in control. Um noch mehr in Kontrolle zu sein. Also gewissermaßen, man möchte auch über den Kontrollverlust noch die Kontrolle haben. Das ganze Weltbild, das Goop transportiert, ist eines, du hast es im Grunde vorhin auch schon schön angedeutet, als du gesagt hast, dass die Gwyneth Paltrow den Begriff Conscious Uncoupling.
Genau, ist dasselbe. Wie auch, das, was mich auch an Leif Rand erinnert, ehrlich gesagt.
Und da gehe ich auch schon an die Decke. Weil ich finde, Leben muss auch mal daraus bestehen, dass manches eben nicht smooth, nicht richtig abläuft, nicht bewusst. Und Gwyneth Paltrow ist quasi die Zwangsneurotikerin des bewussten Tuns. Und wenn man sie darin beobachtet, strahlt sie für mich. Sie, die immerzu gewissermaßen, könnte man sagen, nach 9 Quellen des Lebens sucht, sie strahlt für mich eine extreme Leblosigkeit aus. Mhm. Die ist für mich wie ein künstlicher Abzug eines Menschen. Sie ist mir extrem unsympathisch. Ich fand sie immer schon eine schlechte Schauspielerin. Ich habe auch nie verstanden, warum sie ein Sexsymbol sein sollte. Sie trägt coole Klamotten, das tun die alle in dieser Serie, das finde ich schon mal gut, aber also mir hat mir hat die ganze Richtung nicht gepasst.
Das ist aber schön, weil wir zwei haben ja im Hang, manchmal uns in sowas reinzuschwärmen und diesmal, ich finde, man kann halt sagen, das ist nicht gut, aber es hat, also der Punkt, deswegen haben wir es ja ausgewählt und deswegen sagen wir auch nicht per Zufall, das erinnert uns wiederum an Leif Rand, was wir auch ausgewählt halten als extrem gegenwärtig. Allein schon, dass die alle so pastellig sind, ja, also dieses Allegro-Pastell, ja, man sieht so hübsche Menschen, die irgendwie von ihren Traumata sprechen und das auf so eine sehr, was hatten wir als Formel, so eine, es ist eine technische Esoterik und auch dieser Heilungsgedanke, den hatten wir auch bei, den hat man glaube ich sehr viel in unserer sogenannten Gegenwart, also durch Ernährung und so, es ist alles so durchdacht und dann, also es ist ja kein magisches Denken in dem Sinne. Also
man macht
die Statistik
sonst über solche Sachen immer lustig, indem man dann sagt, das ist aber jetzt wird es aber sehr esoterisch. Und ich würde Goop genau das Gegenteil vorwerfen, dass es, auch wenn es nach den ältesten Weisheitsquellen strebt, in Wahrheit nie esoterisch wird, nie spirituell. Es gibt einen interessanten Moment für mich in der 2. Folge, das ist meine Lieblingsfolge, das ist gewissermaßen die Sache, die ich auch gerne mal ausprobieren würde. Da geht dieses Team.
Das Eisbaden?
Ja, das Eisbaden
ja,
am Lake
Tahoe. Also jeder, man muss schon sagen, für Leute, die das nicht kennen, guckt es euch nochmal an, diese Serie. Und man wird.
Es ist schon für jeden was dabei.
Ja, und jeder und jede wird irgendeinen Moment haben, wo man so denkt, das möchte ich jetzt als erstes. Also dieses Ausprobiermoment daran, man möchte sofort da auch in diesen Eissee springen und diesen
genau,
Quatsch
das ist
mitmachen.
Ein exilierter Holländer, der für sich und für seine Patienten oder Kunden oder Klienten oder wie man sagt, eine Methode entwickelt hat, durch eine bestimmte Atemtechnik, das Nervensystem, sagt man so, so zu steuern, übrigens dann auch das Immunsystem, weshalb diese Methode einen vor grippalen Infekten bewahren kann, das Nervensystem so zu steuern, dass man in eiskaltes Wasser springen kann, ohne zu kollabieren. Genau. Und das schafft der, wenn man seine Klienten kriegt, der in 2 Tagen dahin, die machen 2 Tage lang Atemübungen, also es ist ein besonders, würde ich sagen, intensives, lautes, starkes. Ja, und
so geile Moves dazu, ne? Den Arm, also man muss es sich angucken, Wim Hof Methode. Übrigens auch ein schöner Satz von ihm, wir sind in der Gegenwart und fühlen uns stark. Das wäre auch ein schöner Podcast-Claim hier für uns. Also
genau, und diese Serie fängt damit an, dass die Gwyneth Paltrow ihn trifft und auf ihn zugeht und sagt, ah, you are the living example for mind over matter. Du bist das lebendige Beispiel für, dass die Kraft des Geistes über der Materie schwebt. Und der Satz ist total verräterisch, weil das ist natürlich eigentlich eine magische, alte magische Vorstellung. Aber dafür müsste man an den Geist glauben. Das tut die Gwyneth Paltrow aber gar nicht, denn in Wahrheit glaubt sie nur an die Materie, weil für sie selbst der Geist im Grunde eine Materie ist, die durch bestimmte Techniken so konditioniert werden kann, dass sie dann das tut, was für sie gut ist. Es gibt nie einen Moment der Transzendenz oder des Übersprungs oder des Jenseitigen oder überhaupt nur des Dunkelmystischen. Alles ist komplett ausgeleuchtet und alles ist auch steuerbar. Man muss nur wissen, mit welchen Methoden. Und jede Folge stellt dann gewisser so eine Methode vor. Wenn man so will.
Also sie würde das natürlich, glaube ich, nicht. Also ne, es ist schon, die Esoterik kommt dann eben in der Dosis. Also sie würde das nicht sagen, glaube ich, weil sie sich wahrscheinlich sehr, weil es schon auf spirituell gemacht
ist. Wo ist das Spirituelle?
Na, es ist, also ich meine sozusagen die Erfahrung. Also ich gebe dir komplett recht. Ich glaube nur, dass die, so wie sie reden, ist es ja dieses so, allein diese Erweckungserlebnisse, was dann die Leute sagen, ja, wenn die ja. Da, also es geht ja auch sehr viel darum, dass sie alle eben alle ein Trauma haben, sei es irgendwie ohne Vater aufgewachsen oder irgendwer, irgendwelche Suizide oder einfach Unsicherheit oder was auch immer. Also es wird auch, der Traumabegriff wird auch sehr großzügig verwendet.
Ja, das Trauma gehört zu einem vollständigen Leben dazu. Das ist so, nur dumme Ignoranten verfügen über kein Trauma, so.
Ich sage ja immer Ikea-Seelen, also Seelen, die sozusagen so total standardisiert sind, auf die man so hinabblickt und sagt, ja, du hast ja kein Trauma, du hast so eine, na egal, also auf jeden Fall wird aber diese ganz Körper, also es ist sehr, eine sehr körperliche, also es gibt keine Folge, in der es nicht total um den Körper geht und um Extremerfahrungen im Körper, wodurch dann sehr schnell, also den Satz, den sie am meisten sagen, ist immer diesen amerikanischen Satz, dass sie alle sehr emotional geworden sind. Yeah. Und das ist dann so die Vorstufe. Und dann fangen sie sofort sehr stark an zu weinen.
Das Weinen ist ein wichtiger Moment.
Weinen, einmal kriegt die eine auch so ein Kicherflash, das finde ich ganz charmant. Da hat man weht einen kurz irgendwie doch der Exzess so an. Aber es ist eben, wie du sagst, sehr, sehr kuratiert und beaufsichtigt von eben diesen Therapeutinnen und Therapeuten. Und die sagt dann irgendwie so, naja, wie was man in so einem Trip dann halt so sagt, ne? Also ich hatte das Gefühl, ich bin in einem Baum, aber dann war es ein Organ und vielleicht war es auch der Geburtskanal. Und der eine sagt, ich verschmolz mit dem Mond. Was sie alle sagen ist, ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Das war die wichtigste Erfahrung in meinem Leben. Und das ist auch ziemlich krass. Also Dinge, um jetzt mal hoch zu zoomen auf unser Thema, auch superlative Überwältigungs- und Zäsurvokabularien, die man nie sagen würde nach einer herkömmlichen alten Gesprächstherapiesitzung. Da wird man sagen, oh, heute war es mal ein bisschen so und heute sind wir ans Thema das und das, Eltern gegangen und oder mein Bruder oder so. Und war auch anstrengend und mühsam. Also ich glaube, der Tonfall, der da drin ist, also ich glaube, einer der Experten, ich weiß nicht welcher, sagt auch einmal den Satz, traditionelle Gesprächstherapie ist ein ewiges Hin und Her. Also das ist halt so das nervige Gespräch. Und hier hast du die Überwältigung durch Drogen, Kälte, was auch immer. Mhm. So.
Also, mich provoziert diese Serie zu klassisch strenger Ideologiekritik. Erlaub mir 2 Punkte mal zu machen. Das eine ist, man möchte dabei zum Klassenkämpfer werden, weil irgendwie vollständig klar ist, dass das der Lifestyle einer Klasse ist, die sonst keine materiellen Probleme hat. Ich finde das als Vorwurf meistens immer ein bisschen billig und banal. Hier scheint es mir aber in starker Weise zu treffen, weil es ist auch in dem ganzen Setting so eine Auswahl. Eine sieht schöner aus als die andere. Mhm. Die haben sowieso alle schon so einen Grad an Wohlgebettetheit. Die strahlen so viel Gesundheit und gesunde Ernährung und Wohlbehütetheit aus, dass es einem schon ganz anders wird. Und der zweite Punkt, der hängt eng damit zusammen, sie treten immer als Gruppe auf, als sei es so ein Gemeinschaftserlebnis. In Wahrheit ist es a company, ist es eine Firma mit ihren Hierarchien und so weiter. Aber vor allem, Gemeinschaft müsste dann doch irgendwie etwas damit zu tun haben, ob es gelingt, dass man selber so weich, so wachsweich wird, dass man von sich selber absehen kann und vielleicht der Akt für den anderen das Stärkere ist. Das wäre doch eigentlich das große Versprechen. Ein zentraler Satz lautet, und zwar in der dritten Folge, wo die bei der Orgasmuslehrerin sind, ganz interessanter Fall unter vielerlei Hinsichten, da heißt es nun, sagt die Vagina-Lehrerin, nee, die Vulva-Lehrerin, das erkläre ich auch gleich, warum wir auf keinen Fall Vagina sagen dürfen. Haben wir vorhin schon falsch gemacht, Nina.
It's nee, only about halt you Vagina Candle, sorry.
And your own body. Und noch stärker kann man es ja gar nicht sagen. Ja, es geht nur um dich und deinen eigenen Körper. Ich weiß, das ist in dem Fall positiv gemeint so. Lass dich von keinen gesellschaftlichen Tabus und Konventionen an der Entdeckung deiner Lust hindern. Aber der Satz meint buchstäblich trotzdem, es geht nur um dich. Und dieses, es geht immerzu nur um dich, das wird da schon extrem dick aufgetragen. Mhm. Ja, lass uns noch ein paar Worte über den Orgasmus lernen. Die sagte, Vagina sei gewissermaßen Ausdruck einer patriarchalen Tyrannei. Der Begriff wurde deswegen durchgesetzt von Männern, weil er nur den Geburtskanal bezeichne. Während das gesamte, nämlich also auch die Bereiche, wo erotische Empfindung oder sexuelle Lust stattfindet, sei die Vulva. Und deswegen sei es sehr, sehr wichtig, Vulva zu sagen. Das sind dann immer die kleinen netten Momente, weil ganz ohne Witz ist Gwyneth Paltrow dann ja auch nicht. Dann sagt sie, oh, das will ich gleich lernen und sagt dann 6 oder 7 Mal ganz schnell hintereinander Vulva, 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 bis sie es drauf hat. Hier haben wir aber auch wieder so einen Moment von krassem Klassenbewusstsein. Die fragen sich dann vorher, okay, wenn wir jetzt, wir werden alle nackt im Kreis sitzen, wollen wir das der Kamera zeigen? Ja, sie überwinden ihre Scham für die gute Sache. Und dann sagt die Lehrerin zu ihnen, so eine alte New Yorkerin, weiße kurze Haare, über 70, ganz patent, die sagt, ihr seid alle wunderschön. Das ist so ein Satz, es soll kein Bodyshaming geben, ihr seid alle wunderschön. Der Satz ist nur so völlig geisteskrank und verrückt, weil die da auftreten, sind ja sowieso alles Hollywood-like Schönheiten. Und denen zu sagen, ihr seid alle wunderschön, ist so irgendwie, hey, ja, aber dazu brauchen wir jetzt keine tiefere Sensibilität, um das festzustellen. Man könnte euch auf das Cover jedes Hochglanzmagazins drucken, in der Tat.
Ja, es ist schon so ein bisschen der Punkt, wie du meintest, also auch mit den, wenn die dann noch die krassen Ernährungsstyles ausprobieren, dann denkt man, naja, ihr habt ja, also ihr habt euch eh, das sagt sie ja auch am Anfang, das Selbstoptimierung für sie, wir haben nur das eine Leben und das soll man halt durchoptimieren und jetzt will sie es halt noch mehr machen. Also wenn ein völlig durchoptimierter Mensch noch sagt, oh, jetzt optimiere ich noch weiter, das ist halt einfach nicht so
sympathisch.
Ja, so. Aber es ist vielleicht auch, vielleicht spricht es eben, also spricht aus daraus was Gegenwärtiges, nämlich das ja auch schon, wenn man sich jetzt mal die Buchhandlung anguckt, ja, in jedem Thema alles schon so, also durchoptimiertes Laufen, durchoptimierte Ernährung, durchoptimierter Schlaf hatten wir ja letztes Mal auch schon angeschnitten.
Stimmt.
So. Und trotzdem, und alle haben so das Gefühl, naja, sie haben sich vielleicht schon so ein bisschen, haben so ihr Set an Klarkommen für sich so zurecht irgendwann ab einem gewissen Punkt jetzt. Und dann, aber trotzdem lässt man alles stehen und liegen, wenn nochmal so ein ultimatives Angebot kommt. Also die Idee, dass man einfach einmal, also das ist schon bei der Serie, ist es schon krass, wenn man sich das hintereinander anguckt, dann hast du ja immer das Ultimative und dann nochmal das Ultimative, ja, und dann nochmal, ja, ins Eis springen und dann heulst du und alles wird endlich gut. Und diese Utopie.
Genau, eigentlich passt ja auf jedes Rätsel immer nur eine Lösung. Und auf dieses Lebensrätsel gibt es aber hier in jeder Folge immer wieder eine neue.
Ja, ist so ein bisschen schwierig, so wie mit so Talismännern. Du kannst ja auch nicht irgendwie so einen ganzen Shop davon haben und dann denkst, ja, du, naja, aber also irgendwie musst du ja an den einen auch glauben, sonst ja, wird es so ein bisschen random. Aber trotzdem hast du diesen Drang, also diese Sehnsucht danach, alles einmal ultimativ rauszuheulen, ja, scheint mir doch was sehr Gegenwärtiges zu sein, was im Gegensatz zu der alten, neurotischeren Welt, vielleicht auch des 20. Jahrhunderts irgendwie, oder was ich sehr schön fand zum Beispiel, in der letzten Folge mit dir und Lars meintest du ja, ich schlafe seit 30 Jahren schlecht. So. Ja. Und das ist aber so ein Satz, der käme da nicht vor, weil dann würde man denken, Ijoba, was hast du in 30 Jahren gemacht? Warum optimierst du das nicht mal endlich? So. Also da gibt es doch Forschung zu, weißt du, so, das ist so das Abfinden damit, was du am Anfang meintest, eben das non-smoothe ist halt so. So oder
oh, ich will aber meine Unfähigkeit, meine Schlafprobleme nicht in den Griff zu kriegen, nicht als Ruhmesblatt meiner individuellen Unangepasstheit einfach verkaufen.
Wir reden ja über Sprache und wie man das so, ne? Lass uns einmal über, vielleicht über das Zweite sprechen, worauf wir kamen, nämlich über das Zweite schwer auszusprechende, was uns dazu einfiel oder vor allem dir, Ayahuasca. Ja? Wollen wir mal gucken, wie Siri das ausspricht?
Ayahuasca.
Pass mal auf, mal gucken, wie sie es ausspricht. Sie definiert es mal.
Psychedelisch wirkender Pflanzensud aus der Liane Banisteriopsis carabi und N-Dimethyltryptamen-haltigen Blättern des Kaffeestrauchgewächses Psychotria viridis. Die Angehörigen diverser Amazonas-Ethnien gebrauchen Ayahuasca in rituellen religiösen Zeremonien, um sich in einen Trance-Zustand zu versetzen.
Ayahuasca in einen Trance-Zustand.
Ja, ja, es ist, glaube ich, schon eines der großen Moden des vergangenen Jahrzehnts. Ich bin zum ersten Mal damit in Berührung gekommen. Ich kann leider jetzt nicht ganz genau sagen, ich nehme an 2013, 2014, als ich fürs Zeitmagazin die israelische Theaterautorin Yael Ronen interviewte. Wir haben doch im Magazin immer diese Kolumne, das war meine Rettung. Mhm. Und die hat in ihrer Biografie sehr, sehr viel spannende Momente. Sie ist mit einem Palästinenser verheiratet, ihr Kind wächst jetzt, wie sie sagt, als Deutscher in Kreuzberg auf. Ich dachte, da irgendwo wird es diesen Rettungsmoment geben. Und sie immer so, nee. Der Rettungsmoment sei ein ganz anderer, nämlich sie sei nach Peru gereist und habe da über eine Bekannte eine tranceartige Gruppenerfahrung gemacht mit Musik und mit einem Schamanen. Und das sei eben Ayahuasca gewesen. Ich hatte das Wort noch nie gehört, musste viermal nachfragen, um überhaupt mir im Gedächtnis zu halten. Und dann sagte sie, es ist sehr emotional, und sie sprach mit einem großen Ernst. Das ist ja auch immer das Schöne. Menschen, die in ihrem Leben ein solches Offenbarungserlebnis haben, wissen ja, dass sie noch kurz davor, vor dem Moment, quasi Rationalisten waren, die jeden, der so geredet hätte, wie sie jetzt reden, belächelt
albern
hätten.
Gefunden, ja.
Und albern gefunden hätten. Das baut man also dann immer ein, indem man quasi so einen interessanten Tonfall wählt von großem Ernst, aber auch gleichzeitig signalisieren, ich will nicht missionieren, du musst mir auch gar nichts glauben, ist mir völlig egal, ich weiß nur, für mich ist es so. Und mit diesem Ernst, sagte sie, es sei sehr emotional und es eröffne auf erstaunliche Weise dein Unterbewusstsein. Meine Erfahrung, sagt Yael Ronen, ist, eine Ayahuasca-Nacht bringt mehr als 10 Jahre Psychoanalyse.
Ja, und da haben wir es
10 Jahre
da
Psychoanalyse hatte sie natürlich schon hinter sich. Und dann frage ich sie, ich zitiere kurz aus diesem Interview, redet man dabei mit den anderen Teilnehmern? Und dann sagt sie in die Antwort, finde ich ganz schön und interessant, nein, aber man hat auf magische Weise einen Zugang zu ihnen. Du bist mit ihnen verbunden, du spürst ihre Vision. Das Gute an der Sache ist, du musst nicht daran glauben, es passiert einfach. Und dann spürst du, dass die Welt ein viel mystischerer Ort ist, als du je gedacht hast. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment so dachte, wow, sollte ich auch mal ausprobieren. Und vor kurzem erst habe ich jemanden, der wirklich die Verkörperung eines sehr kognitiven Rationalisten, eines sehr klugen Menschen ist, ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber eine einflussreiche Figur des Kulturbetriebs, ein wirklich kluger Kopf. Und der gestand mir auch bei einem Mittagessen, auch so leicht peinlich betreten, weil er nie damit gerechnet hätte, dass ihm das passiert ist, dass er auch so eine starke Ayahuasca-Erfahrung gemacht habe und seither über alles, aber über alles anders denke. Und als ich dann ganz neugierig nachfragte, wollte aber auch nicht mit mehr rausrücken, weil er, glaube ich, dann auch Angst hatte, dass ich ihn dann für zu verrückt halte. Dabei wollte ich ihn überhaupt nicht verrückt halten, im Gegenteil. Also, das war, was ich vorhin meinte, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich merke an mir selber, je älter ich werde, desto offenherziger und liebevoller betrachte ich jeden, der mir von seinem Erweckungserlebnis erzählt.
Auf jeden Fall. Also, ich glaube, so dieses... Ja, oder es ist vielleicht auch so eine, ja, dieses, was ich vorhin meinte mit, man hat so ein Set, dass man weiß, okay, wenn ich so schlafe oder so laufen gehe oder sowas esse, dann geht es mir so und so. Man hat so einen Erfahrungswert, aber es bleibt was, wenn einem jemand sowas erzählt, dass man dann eigentlich denkt, man lässt alles stehen und liegen und versucht das auch. Oder man, also ist so bereit, sich drauf einzulassen. Was ich ganz interessant finde, ist tatsächlich, also wenn wir versuchen, irgendwie eine, ja, vielleicht sowas wie eine Chronologie oder eine Ordnung zu schaffen, wie das mit Therapieformen oder der Suche nach Glück oder sowas ist, klang ja eben schon so durch, dass dieses letztendlich sehr technische, abgeklärte und gleichzeitig gemixt mit so einem esoterischen, also wir sind ja in der Zeit, wir sind im Zeitalter des Intervallfastens, mit Sternenkunde obendrauf. Ja. Es sind immer mehr Leute, die irgendwie sich von Astrologen beraten lassen oder von irgendwelchen Gurus. Ja. Und du hast ja gerade gesagt, der hat dir das so ein bisschen beschämt oder schüchtern erzählt. Es gibt auch Leute, die das gerne sehr ironisch verpacken und dann aber trotzdem, man denkt halt, naja, ihr bezahlt halt schon Geld dafür. Und dass man das so zu Rate nimmt und gleichzeitig aber die technischen oder naturwissenschaftlichen, also dieser Cocktail scheint mir sehr, sehr gegenwärtig zu sein.
Numerologie. Eine Freundin hat mir kürzlich auch meine eigene Hausnummer, von der ich sagen würde, es ist reine Kontingenz, in welcher Hausnummer ich wohne, auch numerologisch auf mein Leben ausgelegt.
Und kann man dann sagen, richtig oder falsch? Oder also lebst du in der falschen Hausnummer, einen weiterziehen, dann alles wieder gut oder?
Da habe ich auch sehr drüber nachgedacht mit dem richtig oder falsch, weil es ist so schwierig. Wenn man sagt falsch, dann sagt der andere, du wehrst es ab, weil es die tiefere Wahrheit deiner Existenz ist. Sagt man, ja, es stimmt, stellt man fest, naja, aber was stimmt? Die Sätze sind natürlich auch von so stark allgemeinem Charakter. Sie hat mir dann auch mein Geburtsdatum ausgelegt und ich bin geboren 1971, das ist die 18 und die 18 steht für die Illusion.
Wieso ist die 71 die 18?
1971. Also. Du musst alle vier addieren und dann kommst du auf 18. Okay. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und die 18 steht für die Illusion. Und dann muss ich sagen, naja, klar, aber ein Leben ohne Illusion wäre ein Roboter. Also jeder hat natürlich, das sind ja archetypische Elemente, aus denen sich alles Leben immer zusammensetzt. Deswegen
kommen wir nicht fast da dann schon wieder in so eine Randomness der, oder also wenn du dran glaubst, wenn du sagst, das ist die Bedeutung,
ja,
dann funktioniert es. Also du hattest doch den schönen Satz, also wir haben jetzt mal, wenn man so bündelt und sagt, was war denn vor diesem technisch pseudo-esoterischen, würde ich schon sagen, oder vielleicht wenn wir noch weiter zurückgehen, ja, und sagen, okay, es gab irgendwie Weltkriege und Traumata, also so wirkliche Traumata und dann gab es da so Elektroschocks gegen und man sollte nicht drüber sprechen, also schweigen. Ja. Und dann gab es vielleicht die Generation, diese ganzen, die indische Erfahrung, also wir folgen einem Guru Osho nach Indien, Bhagwan, diese ganze Bewegung, wo
der
deutsche
Sloterdijk-Trip gewissermaßen.
Wo deutsche Wohlstandskinder sich irgendwie nach Indien abgesetzt haben und ihre Familien verlassen haben und Schreitherapien gemacht haben oder Summenmeditation oder sowas. Dann irgendwann gab es mal so die 90er, ich weiß nicht, da gab es, fallen mir so Talkshows und Aerobic ein, also nicht so viel.
Nee, Aerobic war 80er Jahre.
Genau, aber das stimmt.
Die 90er ist dann, finde ich, beginnt dann Yoga. Und zwar interessanterweise erst noch unter dem Nasenrümpfen der Mehrheit als etwas Esoterisches. Und auch da ist dann wieder zu beobachten, dass sich Yoga zum allgemeinen Platz durchsetzen konnte in dem Moment, wo es gewissermaßen seine spirituelle Dimension ablegt. Ich erinnere mich, dass mir ganz viele Freunde dann immer in den Nullerjahren entschuldigten, sagten, damals musste man sich dafür noch entschuldigen, ist lange vorbei. Entschuldigen, sagten, sie würden Yoga machen, aber ohne Om und so weiter. Also so weit wollte man dann doch nicht gehen. Ich würde heute umgekehrt sagen, naja, ist fast schade, dass diese spirituelle Sache aus dem Yoga so ganz rausgenommen worden ist.
Na, das stimmt ja nicht. Wenn
und
du das
an dessen Stelle das Power-Yoga des Business-Investors, der in nee, der nee, kurzen, nee. Nach dem Business-Lunch auch noch schnell 10 Minuten Power-Yoga macht.
Nee, das stimmt
ist.
Natürlich nicht. Es ist einfach nur, weil wir ja über Sprechen über diese Dinge reden. Es ist einfach nur eine normale, es hat sich halt ausdifferenziert, also es gab immer, dann gab es Bikram-Yoga, aber wenn du einfach ganz standardisiert oder wenn du damit anfängst, dann kannst du trotzdem noch so ein Erweckungserlebnis haben. Es ist einfach nur als Erzählung, ist es halt nicht mehr überwältigend. Also du kannst das noch jemandem erzählen und sagen, boah, für mich funktioniert das, aber man denkt so, ah ja, das für die funktioniert halt Yoga, für die halt Pilates, so. Also es ist nicht mehr diese große Neuerung, so. Aber es hat schon noch diesen Überbau, den spirituellen, aber du kannst damit sozusagen nichts mehr gewinnen, so als
ultimative. Nee, da würde ich schon sagen, es wurde in dem Moment kommerziell mehrheitsfähig, als es gewissermaßen auch die Version auf den Markt brachte, ohne spirituellen Überbau. Du kannst das mit spirituellem Überbau natürlich auch immer noch kaufen, aber dann gehörst du zu einer kleineren Minderheit, was nicht schlimm ist. Aber wenn dann diese Breitenwirkung, also dass Yoga heute quasi im Angebot der Lebenssinnstifter
ist halt eine Lösung unter vielen.
Eigentlich gar nicht mehr der Rede wert ist, hat etwas mit seinem Siegeszug zu tun.
Das stimmt. Und genau so kann man, also das ist jetzt wirklich ein bisschen platt, aber
also eine esoterische Erfahrung muss halt auch esoterisch sein. Wenn sie alle machen, verstehst du, was ich meine?
Okay, verstehe.
Da gibt es schon so eine Dialektik.
Genau, und also ich würde sagen, wenn man das jetzt in Phasen, also die Enttabuisierung oder Entmystifizierung des Yogas. Dann gab es so eine Phase, wo man gesagt hat, okay, Psychotherapien, man muss darüber sprechen, dass man die macht. Ja. Also Enttabuisierung der Psychotherapie. Und dann kam auch so eine Phase, in der wir jetzt auch immer noch sind, diese.
Und nicht nur Enttabuisierung der Psychoanalyse, sondern quasi sie wurde zum Statussymbol. Forderung. Also ja, früher genau. Sagte man, ich habe Anwälte. Jetzt war es sehr wichtig zu sagen,
jeder sollte das
man
haben.
Man muss zu seinem Geburtstag lädt man selbstverständlich auch noch seinen Analytiker ein, damit alle anderen sehen, was für einen tollen Analytiker man hat.
Ja, also und was mir aufgefallen ist, auch noch das populäre Benutzen von Vokabeln wie der ist autistisch, das ist schizophren, toxische Persönlichkeit. Dann gibt es jetzt so die Strömung der Hypersensiblen. Das heißt, also ich würde auch immer sagen, das ist dann diese aktuelle Phase, die wir bei The Goop Lab auch haben, dieses Körperliche gegen unsere sehr virtuelle Welt, das Hypersensible gegen unsere sehr reizüberflutete Welt. Also in diesem Stadium befinden wir uns. Inklusive vielleicht diesem Phantasma der Heilung tatsächlich. Und vielleicht kann ich nochmal, ich würde so gerne Siri, ich finde es so schön, wenn Siri nochmal Freud vorlesen würde, das Freud-Zitat, was du mir geschickt hast vorhin, was vielleicht für diese alte Welt steht davor, die sozusagen, also Woody Allen ist uns da eingefallen, mir ist Florian Illies 1913, also dieses, die Feier der Neurosen, also dass man sagt, wir sind, wo die sich immer so Briefe schreiben, die großen Intellektuellen, die eigentlich Psychowracks sind und sich schreiben so, oh, heute wieder dieses Hypersensible, heute habe ich wieder schlecht geschlafen und mir geht's wieder so schlecht und so. Also dieses auch letztendlich auch dieses, ja, dieses Abfinden damit, dass man eben nicht heil ist und es vielleicht auch echt nicht mehr wird. Also das ganze 20. Jahrhundertdenken vielleicht, wenn man es so zusammenfassen möchte.
Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten.
So, bäm.
Genau, also Freud war natürlich nie ein Eudaimonie-Lehrer.
Bitte was?
Die Eudaimonia ist die griechische Lehre von der Glückseligkeit. Und
pass auf, sonst schreibt uns wieder dein Lateinlehrer, wie irgendwann dein Altgriechischlehrer. Irgendwann hat die Joma was geschrieben.
Ja, aber vor allem, weil ich einen Kasus falsch dekliniert hatte. Das war mir sehr peinlich, ja. Freud war kein Lehrer der Glückseligkeit. Gibt irgendwo noch so ein anderes Zitat, das mir bei Freud immer einfällt und das ich so cool finde. Ich finde das gerade nicht. Weißt du es, Nina? Das mag ich so sehr.
Da, wo er davon spricht, dass schon viel erreicht sei, wenn man aus hysterischem Elend gemeines Unglück macht.
Genau, das ist doch geil, oder? Aus hysterischem Elend gemeines Unglück. Und natürlich ist irgendwie heute die Vorstellung immer, gemeines Unglück, nee, damit wollen wir uns nicht abfinden.
Nee, Heilung, Katharsis.
Wir haben mehr
bitte
verdient auf dieser Welt, genau, Heilung. Und die Heilung, da muss ich jetzt dann doch nochmal religionssoziologisch rangehen. Ich bin ja jemand, der schwindenden Bedeutung der christlichen Kirchen eine trauervolle Träne nachweint. Ich meine, der zentrale Begriff des Christentums ist das Heil. Und es scheint mir kein Zufall zu sein, es ist ein ganz klares Säkularisationsphänomen, wenn jetzt im politischen Diskurs und auch in solchen körperlichen Coaching-Kontexten immerzu vom Heilen, von Healing die Rede ist. Naja, das ist das, was verloren gegangen ist mit dem Abschied vom Christentum, wo das Heil aber in ganz anderer Weise natürlich imaginiert war. Das Heil war, dass wir durch unseren Herrgott erlöst werden, durch Jesus Christus erlöst werden, der die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Und das Heil war dann ein jenseitiges, das man im Jenseits erreichte, das aber mit seinem Licht natürlich schon auf uns hienieden herunterschien und uns aufrichten konnte.
Es hat halt immer eine Autorität mitgedacht. Ne?
Das hatte also immer eine Autorität.
Die hast du halt irgendwie bei Goop nicht so.
Genau, denn also die katholische Kirche war wie ein toller Ausdruck der Verwalter des Gnadenschatzes. Ja, ja.
Was interessant ist, einen letzten Titel möchte ich noch sagen. Manfred Lütz, ein Psychiater und Psychotherapeut
und
Katholik. Ja, genau. Und der hatte vor 10 Jahren mal ein Buch geschrieben, Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen, eine heitere Seelenkunde. Und er steht jetzt in der Bestsellerliste seit dem Sommer mit dem Titel Neue Irre, wir behandeln die Falschen, eine heitere Seelenkunde. Also das passt nur gerade zu diesem Punkt. Der sagt zum Beispiel, ich hatte mir mal so ein Video mit dem jetzt angeguckt, dass man, wenn es einem schlecht geht, also erstens soll man nicht aus jeder Befindlichkeitsstörung gleich das so pathologisieren und sagen, man sei depressiv, weil das sozusagen einfach eine Verstimmung ist oder
gemeines Unglück ist.
Ja, und ein Trauerfall ist etwas, was passiert und nichts Pathologisches in dem Sinne. Kann es natürlich werden, ist jetzt alles so geschenkt, aber im Trauerfall soll man mit guten Freunden reden oder man soll mit weisen Menschen reden, wie er sagt. Und man soll nicht verwechseln, Psychiater sind keine weisen Menschen. Also da hat man halt so diese, dass die können Pillen verschreiben, ja. Und
Und sie können mit diesen Pillen sehr gut, das ist ja seine Position, sehr gut helfen, aber natürlich nur dort, wo da auch tatsächlich ein klinisches Phänomen vorliegt. Und all das, was wir, du hast es vorhin auch angeführt, so alltagssprachlich dann als Autismus und als Narzissmus und so weiter, werfen wir mit den Ferndiagnosen unserer Umwelt, unserer Vorgesetzten, unserer Politiker munter um uns. Das alles sind ja einfach nur Ausdrücke, dass wir irgendwie ein Problem mit jemand anderem hatten, sind aber in dem Sinne, im psychiatrischen Sinne Krankheitsbilder. Und können deswegen auch nicht durch Psychiater behandelt werden, weil Psychiater behandeln, und zwar gerne pharmakologisch, echte Krankheiten, die was mit Neurophysiologie oder genau. Neurochemie zu tun haben. Schizophrenie ist ein neurophysiologisches Problem.
Genau, und das sind so, letztendlich, wenn man es simpler sagt, der Begriff Seelenklempner, es ist halt auch ein Klempner.
Ist auch ein Klempner,
ne?
Also es ist halt, genau.
Genau, es ist halt kein Heiler.
Ja, ja. Nina, zum Schluss, weil unsere Zeit rum ist.
Ach, Wahnsinn, ja.
Müssen wir auch geheilt werden? Wie können wir denn geheilt werden und vor allem wovon? Wovon würdest du gerne geheilt werden?
Oh Gott, auf diese Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Weiß ich nicht, wahrscheinlich muss man jetzt so Sachen, so ganz simple Sachen sagen wie Handysucht, Corona, keine Ahnung, muss drüber nachdenken, Ijoma. Ich frage dich lieber nochmal was anderes, was leichter zu beantworten. Naja, nee, die Frage ist auch nicht leicht, auch wieder angemessen, größenwahnsinnig. Unsere letzte Kategorie, nämlich die sogenannte Zukunft.
Ja.
Da bist du dran und kriegst jetzt eine Frage, die sehr simpel ist. Nämlich, wird 2021, weil vorher sprechen wir uns hier an dieser Stelle nicht mehr, wird das ein Jahr der Euphorie? Also kommen jetzt wirklich die, vielleicht sogar eine Reihe von Jahren, also goldene 20er wieder, wo wir sagen, oh, diese blöde Pandemie liegt hinter uns und es läuft wieder. Und also ich weiß noch, ganz am Anfang von Corona gab es auch so, als die Italiener alle auf dem Balkon gesungen haben und das alles noch so neu und überwältigend war, war so eine Meldung, italienischer Psychologe sagt voraus, danach wird die Phase der großen Euphorie kommen. Und man dachte so, oh ja, dann kommt die große Euphorie und die Lebensfeier und sowas. Oder wird das eher so, merkt man schon Silvester so, oh Mann, das Impfen dauert, Biden muss ganz schön viel reparieren und eben nicht heilen. So, hast du da ein Gefühl?
Heilung ist ein metaphysischer Begriff. Die Hoffnung auf Heilung sollte man nie haben, denn der Heilzustand, der wird auf diese Welt nicht kommen, auch nicht durch Joe Biden. Deine Frage, das größte Handicap für jede Prognose ist ja immer das eigene Wunschdenken. Und ich muss gestehen, mein Wunschdenken, meine Sehnsucht danach, dass es eine Rückkehr zur alten Geselligkeit, zur alten Fröhlichkeit, zur alten Feierlaune geben wird, sehr bald, die ist so groß, dass sie möglicherweise dann eben der Wunsch, der Vater des Gedankens ist. Aber ich würde schon sagen, definitiv wird 2021, sagen wir ab Mai, um mich mal hier konkret festzulegen, werden exzessartige Partyräusche ausbrechen. Allerdings, das wäre jetzt meine Einschränkung, freuen wir uns auf diese dionysische Rückkehr so sehr, dass wenn sie dann eintritt, wir gleichwohl enttäuscht sind. Das ist ja immer das Problem. Wenn man sich zu sehr auf was freut, auch wenn es dann kommt, kann es die Erwartung doch nicht erfüllen. Also ich will sagen, in praktischer Hinsicht glaube ich an die Dionysien von 2021. Ich glaube
du
nur.
Du spürst aber den Kater
aber
schon.
Aber ich spüre schon den Kater oder die Enttäuschung,
die
wenn wir das erste Mal wieder eng einander geschmiegt uns in die Biergläser spucken und dabei rauchen, dass wir es in dem Moment uns dann sagen, ach so toll, wie wir das während der Quarantäne uns vorgestellt haben, ist es ja gar nicht.
So toll ist Umarmen gar nicht. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Also ich werde das Mantra von Wim Hof, dem Kälte-Eismann aus dem Goop Lab, mitnehmen und immer vor mich hin sagen, wir sind in der Gegenwart und fühlen uns stark.
Und du bist dann mit einem wichtigen Menschen mehr neben dir in der neuen Gegenwart 2021. Und das ist natürlich ein feiernswürdiger Anlass. Liebe Nina, ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen.
Dankeschön. Dankeschön. Ich komme bald zurück und bis dahin, wie all die anderen Hörerinnen und Hörer da draußen, höre ich euch gern zu, dir und Lars, und freue mich schon.
Wir fühlen uns geschmeichelt.
Bis dann, Ijoma.
Und zum Abschluss verrät Siri Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einmal, unter welcher Adresse Sie uns schreiben können. Adios.
Bis dann.
Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.